So, letzten Sonntag hat es einen Startschuss hier gegeben von der Römer-Serie, Kapitel 1 bis 8. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief. Er ist von dem Apostel Paulus geschrieben worden, damit er seine Sicht, seine Theologie erklärt, damit die Christen in Rom wissen, wenn er zu ihnen kommt, was der Apostel Paulus denkt. Paulus wusste sehr gut, dass Lehre ein Leben prägt, dass unser Denken, so wie wir denken, so leben wir. Deshalb ist Lehre wichtig und ich möchte an dieser Stelle unserer Gemeinde herzlich danken, dass ihr eine Gemeinde seid, dass wir eine Gemeinde sind, der Lehre schmeckt. Das spürt man ein Stück, dass man gerne auf Gottes Wort hört und dass Lehre nicht etwas Langweiliges ist. Es ist ein Vorrecht, zu so einer Gemeinde zu gehören und in so einer Gemeinde auch zu dienen. Der Römerbrief ist ein geniales Schriftstück und das sollte jede Generation sich erarbeiten. Ich erinnere mich, wie ich als 20-Jähriger mich mit diesem Brief ein Stück gequält habe, gemüht habe, gelesen habe, meinen Freund mit Fragen gelöchert habe, mit meinen schwachen Griechischkenntnissen so nah wie möglich an Gottes Gedanken versucht habe, dran zu kommen. Und ich möchte allen Mut machen, in den nächsten Wochen, Monaten viel und oft den Römerbrief zu lesen, so dass ihr sagt, das ist mein Brief. So wie einige gesagt haben, ich habe das Buch Ruth verstanden, ja. Ich habe es mit neuen Augen gesehen und ich habe es immer wieder nochmal in der Zeit gelesen. So gilt es jetzt, den Römerbrief zu lesen und zu studieren. Der heutige Sonntag mit dem Thema, wenn Gott zornig ist, ist eine Fortsetzung vom letzten Sonntag. Müsste auch so eingeordnet werden. Letzten Sonntag hatte der Philipp das Thema, die Kraft des Evangeliums. Die Predigt ist im Internet runterzuladen. Es ist, wie der Pfälzer sagt, ein Schmankerl. Und das kann man dann mal nutzen. Die heutige Predigt kommt nicht ins Netz. Eine CD kann man sich bestellen, aber wir möchten das nicht ins Netz stellen, weil unsere Welt so weit von Gott weg ist und so sehr aus dem Denken verdrängt hat, dass wir denken, es ist das Bessere gerade bei dieser Thematik. Philipp zeigt uns letzten Sonntag, wie der Reformator Luther darunter litt, dass er einem zornigen Gott begegnete und er wusste nicht, wie er den Zorn Gottes einordnen soll. Und wir wiederholen das Zitat, weil Wiederholung sehr gut ist. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der Sünder straft. Nicht gerade mit stummer Lästerung, sicherlich aber mit unermesslichem Murren entrüstete ich mich über Gott und sprach, als ob es nicht genug sei, dass die elenden Sünder, die auf ewig durch die Erbsünde verloren seien, mit aller nur denkbaren Not durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt wären, habe Gott noch durch das Evangelium Schmerz auf Schmerz hinzugefügt und durch das Evangelium selbst und seine Gerechtigkeit und seinen Zorn angedroht. So tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich ungestüm um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gewusst hätte, was St. Paulus wolle. Römer 1, Vers 17 war sein Problem. Was ist mit der Gerechtigkeit Gottes? Und Luther hat es anders gelernt. Er hatte gelernt, dass die Gerechtigkeit Gottes seine rechtmäßige Forderung an uns ist, und das Evangelium etwa so lautet, Gott ist gerecht, der Mensch aber ist sündig. Und das Evangelium macht deutlich, dass Gott zu Recht zornig auf den Menschen ist. Er wusste nicht, wie er dem Zorn Gottes entfliehen sollte. Und er sagt an einer Stelle, könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, würde ich vor Freude einen Kopfstand machen. Können uns Luther vielleicht gar nicht vorstellen, macht einen Kopfstand, der Akademiker. Aber man spürt ein Stück seine Sehnsucht, wenn Gott doch nur nicht zornig ist. Und der Apostel Paulus hat aber im Evangelium was anderes sagen wollen. Er wollte deutlich machen, dass Gott uns seine Gerechtigkeit zuspricht. Er spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Das ist nicht wie wenn ein Richter mich nicht schuldig spricht, sondern wie wenn Gott sagt, Du bist in meinen Augen vollkommen gerecht. Und weißt du was, du kannst nichts dazu tun. Keine Leistung. Und Philipp hat gezeigt, dass das das Anstößige im Evangelium ist. Und also Paulus gewusst hätte, dass wir Menschen damit nicht ohne weiteres klarkommen, dass wir sagen, brauchen wir das Geschenk? Brauchen wir so ein Evangelium, das uns Gerechtigkeit zuspricht ohne Leistung? Macht dann der Apostel Paulus in den folgenden Versen deutlich, dass wir das Evangelium wirklich brauchen. Das ist, was wir heute vorhaben. Das ist Römer 1, 18 bis 32. Der Gott der Bibel zeigt heftige Gefühle. Und dann werden wir sehen, was passiert, wenn Gott zornig ist. Wir werden über die Ursache nachdenken. Wir werden über die Reaktion Gottes nachdenken und über die Folgen in unserer Welt. Und als dritten Punkt, und ich weiß, dass der zu kurz kommt von der Zeit, seelsorgerliche Konsequenzen für unser Leben. Wir arbeiten uns durch diesen Text langsam durch. Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel her, lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Das auch bezieht sich auch auf Vers 17, denn in Vers 17 sagt Paulus im Evangelium, zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Und Vers 18, er zeigt uns auch seinen Zorn. Zweimal wird etwas deutlich. Wir haben hier das Verb, das wir als Substantiv Apokalypse kennen. Enthüllung. Gott zieht den Vorhang weg und lässt uns etwas sehen. In Vers 17 lässt er uns seine Gerechtigkeit im Evangelium sehen. In Vers 18 lässt er uns seinen Zorn erkennen. Es ist eine radikale Antithese. Gott zeigt uns seine Gerechtigkeit und er zeigt uns seinen Zorn. Erster Punkt, der Gott der Bibel zeigt heftige Gefühle. In der Bibel, die wir die schriftliche Offenbarung Gottes nennen, haben wir viele Stellen, eine ganze Palette von Begriffen, wo uns die Gefühle Gottes beschrieben werden. Einfach damit wir uns Gott auch als ein Wesen vorstellen können, das Gefühle hat und Gefühle zeigt. Wir haben die wohlbekannten Aussagen, Gott liebt den Menschen. Gott erbarmt sich, sein Gefühl, er erbarmt sich über den Armen. Er ist barmherzig und gnädig. Aber wir haben auch Aussagen wie, Gott jauchzt, Gott lacht, sind heftige Gefühle, oder? Gott jubelt. Und wir haben heftige Gefühle, wenn es um die ganz andere Seite der Emotionen Gottes sind, die aus unserer Perspektive negativ erscheinen. Ekel, Zorn. In der Sprache des Alten Testaments in Hebräisch haben wir 10 verschiedene Variationen, wenn es um Zorn und Zornausbrüche Gottes geht. Da haben wir Mühe mit. Oder Eifersucht. Und das Problem in unserer Zeit, in unserer Welt ist, dass diese uns negativ scheinenden Gefühle oft ausgeblendet werden. Und das liegt an Theologen, an Pastoren, an Pfarrern. Wir dürfen sie nicht ausklammern. Wir kriegen ein verzerrtes Gottesbild. Das ist dann wirklich notvoll. Diese Eigenschaften wie Zorn oder Eifersucht oder zornig sein, eifersüchtig sein, die gehören genauso zu Gottes Wesen, sind genauso Teil seiner Heiligkeit. Und sie werden mit jeder Selbstverständlichkeit im Alten und im Neuen Testament genutzt. Ich habe eine Frage. Wie liebevoll ist ein Vater zu seinem Kind, wenn er ihm das gibt, was es benötigt, auch Zeit investiert? Aber wenn dieser Vater nicht in der Lage ist, zu erkennen, wenn böse Menschen seinem Kind etwas Böses antun wollen. Weil er eine rosarote Brille hat, weil er alles nur durch Liebe filtert. Wie liebevoll ist dieser Vater tatsächlich? Wenn Böses dem Kind angetan wird und der Vater greift nicht ein, er wird nicht zornig, er reagiert nicht heftig. Oder Eifersucht in der Ehe. Sie ist normal. Es gibt auch eine kranke Eifersucht, von der spreche ich jetzt nicht. Aber starke Liebe wird bei der Verletzung einer Liebesbeziehung immer mit starker Eifersucht reagieren, oder? In unserem Text zeigt Gott starke Gefühle. Nochmal Römer 1, Vers 18, man kann diesen Text nicht oft genug lesen. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Wir werden sehen, wie sich dieses Hereinbrechen äußert. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis, ein Beweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ich weiß, dass jetzt unsere Konzentration langsam sinkt. Wir haben noch einiges vor. Paulus hat ein Argument, er argumentiert scharf und er sagt, der Mensch ist schuldig. Der Mensch weiß um einen Schöpfergott, denn das kann jeder mit bloßem Auge erkennen, dass hinter der Schöpfung Gott steht. Aber diese Wahrheit schmeckt dem Menschen nicht. Sie ist doch politisch nicht korrekt. Und auch uns passt es in den Kram, dass das aus unserer Welt ausgeblendet wird. Wir haben gar nichts dagegen, dass es eine richtige Verschwörung an dem Punkt gibt. Nicht von Illuminaten oder Freimaurern, sondern du und ich, wir sind Teil dieser Verschwörung. Diese Wahrheit wird mit Füßen getreten, sie wird ausgeblendet. Es ist wichtig, dass wir das den Jugendlichen immer wieder sagen. An der Realschule, am Gymnasium, wo immer sie sind. Diese Wahrheit wird ausgeblendet. Dass es einen Gott gibt, der hinter der Schöpfung steht, der ewig ist, für den wir erschaffen sind, der allmächtig ist, der gut ist. Diese Wahrheit wird mit Füßen getreten. Diese Wahrheit wird ersetzt. Und das Problem ist, Menschen haben eine Wissenslücke und eine Weisheitslücke. Ein Mangel an Weisheit, ein Mangel an Wissen, eine richtige Weisheitslücke. Krise als Folge, dass der Mensch diese Wahrheit nicht will. Vers 21, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Weil sie es nicht wissen wollten, sind sie töricht geworden. Nicht weise, Philosophen, Menschen, die die Weisheit ja lieben, Philos, die Liebe zur Weisheit, zur Sophia. Aber nein, sie treten die Weisheit, die Wahrheit mit Füßen. Und hier sehen wir, und Paulus will das sehr deutlich machen, dass unser Wille, unser Denken speist, eigentlich die Turbomaschine unseres Denkens ist. Wir füttern unser Denken mit den Daten von unseren Wünschen. Das, was wir uns wünschen, das wird dann letztendlich zu dem, was wir in unser Leben reinlassen. Damit wir kurz uns erholen, wenn es um das Denken geht, wer ist das? Das ist Churchill, Winston Churchill. Premierminister im Zweiten Weltkrieg von England. Und dieser Mann, der hat gesagt, wenn ich in der Zeitung immer wieder lese, dass Rauchen gesundheitsschädigend ist, dann höre ich, nicht auf zu rauchen, sondern dann lese ich die Zeitung nicht mehr. Dann gibt es da sicher auch noch andere Zeitungen, wo ich nicht immer und immer wieder lesen muss, dass Rauchen gesundheitsschädigend ist. Der hat das so auf eine schöne, humorvolle Weise zum Ausdruck gebracht, was der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 18 sagt. Man will es nicht. Schwieriger wird es bei Richard Dawkins, der hat Folgendes gesagt: Biologie ist das Studium komplizierter Dinge, die oft so aussehen, als seien sie zu einem Zweck entworfen worden. Richard Dawkins ist ein militanter Atheist, militant. Aber er sagt, wenn ich Biologie studiere, dann scheint es, wie wenn ein Zweck, wie wenn ein Plan hinter der Schöpfung ist. Aber weil es das nicht geben darf, blende ich das immer wieder aus. Oder ich muss mir richtig sagen, dass es keinen Zweck gibt. Francis Crick, Nobelpreisträger, Biologen müssen sich ständig vor Augen halten, dass das, was sie sehen, nicht erschaffen wurde. Man stelle sich das vor. Biologen, die auf Schritt und Tritt dem Schöpfer begegnen, die, sagt jetzt Francis Crick, müssen sich ständig vor Augen halten, dass das, was sie sehen, nicht erschaffen wurde, sondern sich durch Evolution entwickelt hat. Das ist Römer 1, Vers 18. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Die Wahrheit, dass es einen Schöpfer gibt, wird mit Füßen getreten. Ich möchte es noch einmal sagen, der Wille, und das gilt für dich und für mich, unser Wille speist unser Denken mit den Daten unserer tiefsten Wünsche. Und so machen wir es in unserem Leben. Und nicht nur die Philosophen, nicht nur die Wissenschaftler, nicht nur die Medien, die Politiker, sondern wir selbst, wenn es um schmerzhafte Dinge unseres Charakters geht, wenn es um Stolz geht, wenn es um das Thema Macht oder Geld oder Sexualität geht, dann blenden wir die Wahrheiten Gottes oft aus. Ich möchte uns dafür im Alltag sensibilisieren. Morgen und übermorgen, denkt bitte nochmal dran. Das ist auch eine seelsorgerliche Sache, dass wir an der Stelle die Wahrheit Gottes dran lassen. Der Apostel Paulus sagt, die Wahrheit wird verdrängt, es kommen andere Dinge rein. Anstatt dass man Gott, den Schöpfer, ehrt, nehmen andere Dinge den Platz Gottes ein. Obwohl nicht alles, was wir sehen und was wir wünschen, unserem Leben gut tut, wählen wir es. Obwohl nicht alles Gott ist, was glänzt in dieser Welt, machen wir es zum Gott. Gottes Herrlichkeit wird vertauscht. Wir haben in den Versen 23 bis 28 einen Dreiklang. Der Philipp wird uns die Verse noch einmal lesen im Zusammenhang und wir werden versuchen zu erkennen, dass der Apostel Paulus drei Schritte dreimal wiederholt. Die Schritte lauten so: der Mensch lehnt Gott ab. Die Reaktion Gottes ist, Gott sagt, dann macht mal ihr. Und der dritte Schritt, die Folgen in unserer Welt, der Mensch hat sich moralisch, ethisch völlig verirrt. Dreimal von den Versen 23 bis 28.
An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften.
Danke. Hier haben wir die tiefe Ursache für Gottes Zorn. Vers 23, Vers 26, Vers 28. Immer das Gleiche. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Vers 26, sie vertauschen die Wahrheit. Vers 28, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen. Das ist die tiefe Ursache des Problems. Gott hat nicht den ersten Platz. Er ist nicht im Zentrum des Lebens dieser Menschen oder der Menschen. Wie ist es bei dir? Hat Gott den ersten Platz? Bist du Teil dieser Verschwörung? Gott existiert nicht. Trittst du die Wahrheit Gottes mit Füßen, indem du ihm nicht dankst, ein Herz voller Dank? Das ist Anbetung. Und Gott nicht ehren, Gott nicht danken, ist Gottlosigkeit per se. Das ist Gottlosigkeit pur. Das ist das tiefere Problem, das wir in diesen Versen antreffen. Das ist das Urteil. Es ist eine Lebensrichtung. Gott ist nicht im Zentrum dieses Lebens. Und Gott reagiert heftig. Gott reagiert sehr heftig auf das. Wie? Er reagiert so, dass dieser Gott uns unseren Wünschen überlässt. Nochmal, das war gut, Gideon. Hier noch einmal die tiefe Ursache, die Reaktion Gottes und die sichtbaren Folgen. Wie würdest du es dir wünschen, dass Gott reagiert auf dieses Problem des Menschen, der Gott nicht ins Zentrum lässt? Was wünschen wir uns? Wahrscheinlich würden wir sagen, na Gott, lass sie dann machen, oder? Vielleicht eine E-Mail an Gott, bitte lass mich aus dem Spiel, lass mich in Ruhe. Und genau so reagiert Gott. Gott kommt uns sehr entgegen an der Stelle, genau das, was wir uns wünschen, tut Gott. Er sagt, dann macht. Das ist die Reaktion Gottes. Er mischt sich nicht mehr in das Leben ein, in unser Leben ein. Deshalb, Vers 24, hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Vers 26, aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Vers 28, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben. Gott zieht sich zurück. So offenbart sich Gottes Zorn über unsere Welt. Das hätten wir nicht erwartet. Wir hätten uns irgendwie einen schnaubenden, zornigen Gott vorgestellt, der irgendwelche, so wie wir es in manchen Filmen bei einem Tom Cruise, der dann Scherben macht. Ja, dann wird irgendwie der Zorn rausgelassen. Und Gott sagt, ich überlasse dich deinen Wünschen. Seelsorgerlich für dich und auch für mich. Lass es nicht so weit kommen, dass in deinem Leben deine Wünsche dich regieren. Dass Gott, wenn es um deine Wünsche geht, sagt, dann hab mal deinen Wunsch. Dass er dich dir selbst überlässt, weil dir deine Wünsche wichtiger sind als Gott selbst. Es gibt, wenn es um eine Kindheit geht, kaum eine schlimmere Aussage, als dass wir sagen, das Kind war sich selbst überlassen. Es war sich selbst überlassen. Welche Tragik, sich selbst überlassen. So reagiert Gott auf den Tausch, den wir Menschen machen, dass wir ihn eingetauscht haben mit den Dingen, die für uns wichtig sind. Noch einmal diese dreifache Wiederholung. Gott wird mit anderen Dingen vertauscht. Die Reaktion Gottes, Gott überlässt uns unseren Wünschen. Und dritter Schritt, die sichtbaren Folgen. Wir leben das Böse unseres Herzens ungehemmt aus, vor allem im Bereich der Sexualität. Wir sind bei den Folgen. Überlassen, so dass, wir haben uns das eingeprägt, Gottes Zorn, Gott zertritt den Menschen nicht, er löscht die Menschheit nicht aus, er überlässt ihn sich selbst. Dreimal in diesen Versen, immer das gleiche Wort letztendlich. Überlassen, so dass ihre eigenen Körper entwürdigten. Preisgegeben, aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und genauso machen es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. Und das dritte Mal preisgegeben, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürften. Doppelter Tausch. Auf der einen Seite haben sie Gott vertauscht mit den Dingen, die sie sich wünschen. Menschen sind es oft, sind aber auch Dinge. Und die Folge ist ein weiterer Tausch in unserem Text, dass das, was Gott in die Schöpfungsordnung gelegt hat zum Thema Sexualität, dass es vertauscht wird. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier in diesen Versen sehr pointiert bringt und sehr deutlich macht, dass Homosexualität eine Folge des tieferen Problems des Menschen ist. Verse 29 bis 32 haben wir noch eine lange Liste von Sünden. Aber die Spitze, dass ein Mensch sich von seinem Gott entfernt und ihn nicht mehr als Schöpfer anerkennt, ist, dass der Mensch das, was Gott in die Schöpfungsordnung gelegt hat, verdreht. Also ich möchte bekennen, das ist nicht mein wichtigster Punkt heute, obwohl wir einen kurzen Exkurs zum Thema Homosexualität haben. Es geht mir auch nicht um irgendjemandem darum, um irgendjemandem klarzumachen, dass Homosexualität Sünde ist. Es ist falsch in Gottes Augen. Aber das, worum wir ringen, ist, dass wir merken, es gibt ein tieferes Problem, dass wir die Wahrheit Gottes über unser Leben neu akzeptieren, dass er ins Zentrum gehört. Ähnlich wie die Sonne in unserem Sonnensystem die Planeten zusammenhält, so müsste Gott in das Zentrum unseres Lebens, um alle Bereiche unseres Lebens, alle, auch alle Wünsche und auch Leidenschaften zu korrigieren, auf ihn auszurichten. Das ist ein großartiges Bild, finde ich, dass wir sagen, Gott muss ins Zentrum. Und um das geht es uns an diesem heutigen Sonntagvormittag. Und das war es auch, was der Apostel Paulus letztendlich zum Ausdruck bringen möchte. Und die Tatsache, dass in unserer Welt genau diese Thematik der Homosexualität so präsent ist, so gepusht wird, muss uns hellwach machen, dass wir erkennen, wie weit sich unsere Welt von dem lebendigen Gott und von seinen Ordnungen abgewendet hat. Ein ganz kurzer Exkurs zu diesem Thema. Unser Text verlangt eine Stellungnahme zum Thema Homosexualität. Es geht nicht um einen Fachvortrag, es geht um ein paar wesentliche, vielleicht auch hilfreiche Punkte für dich und mich. Bei Bedarf sind wir bereit, Experten zu Wort kommen zu lassen, sie einzuladen, wenn wir spüren, da haben wir eine Not. Wir haben in Deutschland mittlerweile gute Organisationen, die die Hilfestellung geben können, dort, wo es gewünscht ist. Eine davon ist Wüstenstrom. Im ersten Gottesdienst habe ich Wüstenrot gesagt. Vielleicht können die Techniker das sogar irgendwie korrigieren. Wüstenstrom. Es gibt auch andere. In den kommenden Jahren wird es bedeutsam sein, wie wir als Gemeinde uns diesem Themenkomplex stellen. Es wird wichtig sein, dass wir es schaffen, diesen Menschen demütig Liebe und Respekt gegenüber zu zeigen und ihnen trotzdem die Wahrheit, den Kern des Evangeliums nahezubringen, sodass ihr Leben in Christus eine Identität findet. Wir haben diese Spannung zwischen Liebe und Wahrheit. Für die, die in unserem E-Mail-Verteiler sind, wir sind jetzt bei dem Thema Spannungen, die wir nicht auflösen dürfen. Und wir möchten es an der Stelle tatsächlich lernen. Das Problem ist ja, dass man bei so einem Thema sehr leicht andere Menschen, anders denkende Menschen verletzt oder dass wir Kompromisse mit der Wahrheit machen, wo Gott sagt, es ist falsch und die Kraft des Evangeliums ist in der Lage, ein Leben zu verändern. Ich möchte es mutmachend sagen für Menschen, die hier sind und mit homosexuellen Gefühlen, einer Orientierung oder auch einem Leben kämpfen. Das Evangelium ist stark genug, so wie es in der Lage ist, uns von anderen Dingen zu korrigieren und frei zu machen. Eine kurze Standortbestimmung: Homosexualität ist ein heißes Eisen und wir kennen wahrscheinlich alle Menschen in unserem näheren oder weiteren Umfeld, die homosexuelle Gefühle haben oder die Homosexualität ausleben. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Unsere Welt ist nicht die gleiche wie vor 20 oder 30 Jahren, wenn es um das Thema Sexualität und Homosexualität geht. Es hat einen starken Paradigmenwechsel gegeben. Homosexuelle oder homosexuell empfindende Menschen mussten jahrhundertelang auch durch Kirchen, Gemeinden Verfolgung leiden. Und zwischen 1933 bis 1945 wurden sie in den KZs exekutiert. Bis in den 60er Jahren waren sie in Deutschland kriminalisiert. Das heißt, es hat Strafgesetzbuch gegeben, Paragraf 175. Den gibt es seit 1994 nicht mehr, ist ganz aufgelöst worden. Und als Christ kann man muss es nicht, aber man kann es als tatsächlich als einen Fortschritt der Demokratie sehen. Und das ist völlig okay. Aber die Sache ging dann weiter. Wir haben seit 2001 das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das ist notvoll. Es macht uns traurig. Und die Entwicklung geht rasant weiter. Homosexuelle haben eine öffentliche Akzeptanz heute. Sie werden von den Medien unterstützt, wie man es sich vor Jahren nicht hätte vorstellen können. Und unsere Kinder, unsere Jugend muss sich an der Stelle mit Themen auseinandersetzen, die für uns, für mich, völlig fremd waren. Es ist schmerzhaft für mich als Vater, für uns als Eltern zu wissen, dass heute, wenn es um Homosexualität so experimentiert wird, vielfach, wie mit Heterosexualität von den jungen Leuten. Und die Frage ist, wie helfen wir wirklich? Wir haben eine Not, wenn es um die Pädagogik geht an der Stelle, dass für Jungen und Mädchen eine nicht-identitäre Formung verlangt wird. Das bedeutet, dass man einem Mädchen nicht von vornherein auf einen Weg stellt, dass man sagt, hier ist Weiblichkeit, die kann gefördert werden, sie soll gefördert werden, sondern man sagt, probiere es aus. Deine Identität, du wirst sie finden. Und das Gleiche, wenn es um die Jungs geht. Und da möchten wir als Gemeinde tatsächlich auch gegensteuern. Wir möchten als Eltern, und ich bitte euch, dass ihr mit euren Kindern darüber sprecht. Das sind Themen, die aufgegriffen werden müssen. Man kann doch nicht einfach sagen, Homo sapiens ist eine Spezies mit extrem variablen Geschlechterrollen. Das geht nicht. Das ist nicht das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt wird. Man kann nicht, wenn es um das Thema Sexualität geht, sich alle Optionen offen lassen und wenn möglich Menschen dahin bringen, dass sie erst alles ausprobieren und dann sehen, was für sie am besten passt. Ich möchte noch mal daran erinnern, diese Thematik ist eine Folge, dass Gott der Schöpfer aus dem Zentrum verdrängt wurde. Wie sieht es in unserem Bundesland aus? Zunächst, die Rheinpfalz bemüht sich sehr, im Trend zu sein. Wir haben relativ viele Artikel an der Stelle. Wir haben knapp 4 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz und knapp 2.900 eingetragene Homosexuelle. Das ist 0,07%, also unter 0,1%, relativ wenig, Tendenz steigend. Wir haben 26 Homo-Ehen in Landau seit 2001, zwischen 2001 und 2011. In den Großstädten sieht das ja völlig anders aus, das ist völlig klar. Der zweite Artikel, und beide aus dem August, also das ist jetzt nicht irgendwie lange archiviert, ist ein Artikel, der uns zeigt, welche Problematik auf uns in den kommenden Jahren zukommt, auch als Christen. Was für komplizierte Familienkonstellationen wir haben werden. Und was das für Kinder und Jugendliche bedeutet. Einige Aussagen zur wissenschaftlichen Beurteilung. Es kann bis heute nicht bewiesen werden, dass Homosexualität genetische Ursachen hat. Und das ist wichtig, dass ich das so sage. Wenn man das Zeugnis vieler erfahrener Therapeuten, auch Betroffener, ernst nimmt, muss man sagen, dass Homosexualität kein Schicksal ist, seine Gefühlsstruktur durchaus ist und sein kann, die konkrete Ursachen hat, wenn es um das Soziologische, wenn es um die Beziehungen, wenn es um Familie geht. Sexualität ist etwas derart Komplexes, dass sie mit rein biologisch-medizinischen Kategorien auch nicht mehr angemessen erfasst werden kann. Wir haben drei Grundlagen, die bedeutsam sind: das biologisch-genetische Material, das bei der Geburt ein Stück festgelegt ist, das soziale Umfeld, die Normen, die Regeln, die Beziehungen, die ins Spiel kommen, und dann die Individualität, die Psyche des Menschen, die Art, wie er auf gewisse Erlebnisse reagiert. Und dann ist es auch gut, dass man unterscheidet zwischen homosexuellen Neigungen, zwischen ausgelebter Homosexualität und dann Menschen, die ihre soziale Rolle gefunden haben: ich bin schwul und das ist gut so, und die das ein Stück propagieren, vielleicht sogar aggressiv zum Ausdruck bringen. Und das Problem in unserer Zeit, und das macht mir auch Not, ist, dass es einen starken Drang gibt, dass Menschen, die homosexuelle Neigungen haben, dass sie dahin gedrängt werden, dass sie das irgendwie publik machen. Der biblische Befund, der wichtigste Ansatz ist und bleibt die Schöpfung. Gott hat den Menschen, Mann und Frau, in seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, wir haben hier eine Komplementarität, eine Ergänzung, die ist existenziell. Er ist der Schöpfer. Wir haben im Buch Levitikus, ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, Kapitel 18 und auch Kapitel 20, sehr, sehr klare Beurteilungen Gottes. Natürlich können wir die nicht aus dem Alten Testament ohne weiteres ins Neue transportieren. Aber wir haben im Neuen diese klassische Stelle von Römer 1 ab Vers 18 runter, die genau zum Thema Homosexualität Stellung bezieht. Und zwar eine sehr klare Stellung. Der Herr Jesus, auch wenn er sich zur Homosexualität nicht geäußert hat, weil es im Frühjudentum kein Thema war, das war klar. Im Hellenismus war es immer ein Thema, deshalb hat Paulus sich geäußert. Aber der Herr Jesus hat deutlich gemacht, dass die Ehe der Schutzraum für Sexualität ist. Nur eine Ehe ist der echte Schutz. Und er hat deutlich gemacht, dass Mann und Frau einander ergänzen und dass sie von Gott her geschaffen sind, um zueinander zu leben. Über den biblischen Befund wäre sicher viel mehr zu sagen, aber ich habe gesagt, ein ganz kurzer Exkurs an der Stelle. Und da wollen wir auch abbrechen, damit noch ein ganz bisschen Zeit, 5 Minuten für die seelsorgerlichen Konsequenzen bleibt. Und Seelsorge bezieht sich auf uns alle. Ich möchte sagen, nicht nur für das Thema, sondern auch für die Themen, die dann in Vers 29 bis 32 angesprochen werden. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei Ihnen nicht zu finden ist. Bei diesen Menschen, wo Gott gesagt hat, dann macht mal. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen. Was haben nicht wir schon in unserem Herzen von diesen Dingen gehabt? Und sie verleumden, sind Gottesverächter, sie sind gewalttätige, arrogante, großtuerische Menschen. Müssen wir nicht zu sehr auf andere zeigen, das ist uns eigen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht. Sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Also, das Seelsorgerliche gilt für uns alle. Und es bedeutet, dass Rettung in Buße und Umkehr ist. Es bedeutet, und das ist mutmachend, dass es eine Korrektur in einem Leben gibt, wo ein Mensch sich Jesus Christus anvertraut. Und wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Buße im Sinne des Neuen Testamentes eine fortwährende Umgestaltung unseres Lebens ist. Im Bilde dieses Sonnensystems, einfach, dass sich die Planeten und die Bereiche unseres Lebens fortwährend und immer wieder neu auf diesen Gott ausrichten. Als Gemeinde bedeutet es, dass es notwendig ist, dass wir diesen Menschen, auch Homosexuellen, auch homosexuell Empfindenden, mit viel Liebe begegnen. Dass wir sie als Ebenbild Gottes sehen, aber ihnen auch helfen, dass sie sich neu im Ebenbild Gottes erkennen und ihre Identität in Christus finden. Homophobie ist nicht angebracht an der Stelle. Keine Angst an der Stelle, dass Menschen da sind, die sich Gottes Wort aussetzen. Wir wünschen es uns und wir wünschen uns demütige Begegnungen für sie. Für Homosexuelle kann die Einsicht, dass die Schrift diese Praktiken ablehnt, schon zu einer schweren Lebensaufgabe werden. Aber das Gleiche gilt, wenn es um das Single-Dasein geht. Das Gleiche gilt, wenn Menschen aus irgendwelchen Gründen keine Ehe führen können oder Sexualität nicht ausleben können. Und dann gilt es, dass wir in Jesus Christus unseren Gott als das Zentrum unseres Lebens erkennen und wirklich lernen, was es bedeutet, uns an ihm zu freuen. Unsere Zeit macht es uns an der Stelle nicht leicht. Aber es gibt nur einen Thron in deinem Herz, nur einen Platz, der zentral ist. Und letztendlich ist die Frage, wer belegt ihn? Bist du es mit deinen Wünschen und Begierden oder lässt du Gott wirklich Gott sein? Ich möchte mit einem Zitat von dem berühmten Kirchenvater Augustin enden. Das passt zum Römerbrief, Luther und Augustin, das ist so die gleiche Schiene. In Christus rechtfertigt und in Christus eine neue Identität. Er sagt, wie wunderbar war es plötzlich für mich, die fruchtlosen Freuden los zu sein. 15 Jahre Gebundenheit an sexuelle Lust. Er ist mit 16 Jahren nach Karthago in die Großstadt gekommen. Die fruchtlosen Freuden los zu sein, dich einst zu verlieren, fürchtete. Hier ist Seelsorge drinnen. Deine Angst, dass du etwas von der Freude verlierst, die du jetzt hast. Du triebst mich von ihnen fort. Bei Augustin, wenn man Augustin liest, ist er sehr oft beim Du. Er redet dann mit Gott, währenddem er schreibt, Du. Du triebst mich von ihnen fort. Du, der du die wahre, die souveräne Freude bist. Was für ein schöner Ausdruck. In Gott die souveräne Freude gefunden zu haben. Du triebst sie fort von mir und nahmst ihren Platz ein. Du, der du wunderbarer bist als alles Vergnügen. O Herr, mein Gott, mein Licht, mein Reichtum und mein Heil. Lass uns aufstehen und abschließend beten. Unser Gott, du hast diese Verse inspiriert, denen wir in so einer 40 Minuten nicht gerecht werden. Und wir bitten dich, dass sie uns nachgehen, dass du irgendwie an unser Herz drankommst, dass wir im Alltag dann erkennen, wo geben wir dir nicht die Ehre, die dir gebührt, den Dank, das Lob und lassen dich das Zentrum unseres Lebens sein. Herr Jesus, ich bitte dich für Menschen unter uns, die zerrissen sind, die einen sehr schweren Weg hinter sich haben. Es gibt neben der Thematik der Homosexualität noch so viel Notvolles, so viele Ehescheidungen, so viel Streit, dass dein Herz noch junge Herzen zerreißen kann und falsch orientieren kann. Ich möchte dir danken, dass wir in deinem Evangelium neu zurückfinden zu dir, dem Schöpfer. Ich möchte dir danken, dass Menschen, dass Seelen, auch eine Psyche heil werden kann, wenn auch nicht vollkommen, aber so heil, dass sie das Ziel erreicht, die ewige Heimat, die Herrlichkeit. Wir wollen dir hier als Lokalgemeinde jetzt Ehre bringen, weil du der Heilige, der wirklich heilige, reine Gott bist. Bitte segne du uns. Amen. Wir dürfen stehen bleiben und eine kurze Strophe singen. Heilig, heilig, heilig.